Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Der Traum vom Eigenheim ist ausgeträumt. Diese Idealvorstellung, sich irgendwann ein schönes Häuschen im Grünen zu bauen und das zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen, sind wir uns ehrlich, das ist selbst für Menschen mit gutem Einkommen in sehr vielen Regionen in Deutschland einfach nicht mehr finanzierbar. Also zumindest für mich, ich sag's ganz ehrlich, für mich wäre so ein Häuschen am See echt eine schöne Vorstellung, aber ich wohne halt in München und die Immobilienpreise für Grundstücke am See in der Umgebung von München sind ja fernab von Gut und Böse, aber darüber wollen wir auch nicht sprechen, denn wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht neue Ideen entwickeln würden, wie man auch alternativ wohnen kann. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit meinem Kollegen Alessandro Capasso zu sprechen. Freut mich, dass du Zeit hast, Alessandro.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Alessandro hat nämlich für Galileo einen Film gedreht, in dem er sich alternative Wohnkonzepte angeschaut hat. Ich sage, ich weiß noch nicht alles, wo er überall war, aber von dem, was ich gelesen habe, klang da eines sehr, sehr interessant. Und zwar, Alessandro, das Schloss.
Ja.
Das klang für mich nach einem wirklichen Traumwohnkonzept. Worum ging's da?
Das dachte ich mir schon. Genau, also beim Wohnen auf dem Schloss geht es um ein Co-Living-Projekt. Das heißt Summer of Pioneers und es gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland. Also es ist nicht der einzige Ort, aber an dem Ort, an dem ich war, ist es eben ein Schloss, auf dem oder in dem 20 Großstädter leben und arbeiten. Das ist in Blumenfeld in Baden-Württemberg, ganz im Süden, eigentlich schon an der Schweizer Grenze. Also wir hatten dort auch eigentlich die ganze Zeit kein Netz oder Schweizer Netz. Mhm. Und genau, die sind dort hingezogen Mitte des Jahres, also im Sommer, und wohnen da jetzt noch bis zum Ende des Jahres und vielleicht wird das Projekt sogar noch verlängert.
Okay, das klingt für mich ganz interessant. Ich sage ganz ehrlich, ja, okay, würde wahrscheinlich jetzt nicht jeder sagen, dass München Großstadt ist, aber ich sehe mich auch ein bisschen als Großstädter. Ja. Ich würde mein Haus am Starnberger See auch gegen ein kleines Schlösschen tauschen, hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber ja. Ist es denn wirklich so romantisch, wie man sich denn vorstellt? Also was ist das? Also ich glaube, man hat da immer so ein bisschen so eine nicht so ganz reale Vorstellung, was es bedeutet, auf einem Schloss zu wohnen. In der Realität ist es dann ja meistens doch ein bisschen anders als gedacht. Oder ist es doch so schön?
Ja, es klingt ganz romantisch auf jeden Fall. Man muss sich halt bewusst sein, es ist ein Schloss. Das bedeutet, man lebt auch ein bisschen wie im Mittelalter. Gut, es gibt Internet, es gibt fließend Wasser, es gibt Strom. So viel kann ich schon mal sagen. Aber man ist halt schon ein bisschen fernab von allem. Also die nächstgrößere Stadt ist, glaube ich, Konstanz, 50 Kilometer ungefähr. Ich bin von Stuttgart aus hingefahren, das waren 1,5 Stunden. Also man sieht, das ist jetzt nicht wie das Großstadtleben, wo man mal eben schnell um die Ecke geht und hat einen Bäcker und einen Kiosk und eine Tankstelle, alles um die Ecke, sondern man muss schon gut planen, wenn man irgendwo hin möchte. Also man ist auf jeden Fall nicht so mobil. Das haben ja auch die Leute gesagt, die dort wohnen. Ich habe dort auch mit ein paar unterhalten natürlich. Mhm. Die kamen wirklich aus Berlin, aus allen möglichen Großstädten in Deutschland und haben schon gesagt, ohne Auto ist man hier mehr oder weniger aufgeschmissen. Also das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, bevor man auf ein Schloss zieht. Ansonsten hat es natürlich schon sehr viel Charme, ja.
Aber was waren denn das dann für Leute?
Ganz unterschiedlich. Also das waren in erster Linie alle, die irgendwie, sag ich mal, von zu Hause oder unterwegs irgendwie arbeiten können, also die jetzt nicht angewiesen sind, im Büro zu sein. Das heißt, Musikschaffende, Medienschaffende, Digitalschaffende. Ich habe dort eine Musikpädagogin getroffen, einen Unternehmensberater, also alle, die irgendwie mehr oder weniger remote arbeiten können. Ja.
Und Altersschicht klingt für mich jetzt erstmal nach einem Ticken, sage ich jetzt mal so zwischen 20 und 30, liege ich da richtig?
Nicht nur, waren auch okay. Ein bisschen älter. Ich habe jetzt nicht genau nach dem Alter gefragt, aber die meisten waren so zwischen, ja, Mitte 20 bis, ich würde jetzt mal schätzen Mitte 50, also wirklich querbeet.
Ja, nämlich einen Grund, warum ich jetzt nach einem Alter frage, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, also sagen wir mal so Konzepte, wo man wirklich von fern weg irgendwie arbeiten kann, ist ja meistens ohnehin schon eher beschränkt, sage ich jetzt mal, in der Auswahl der Berufe. Es ist nämlich auch, wir hatten irgendwie gerade vor kurzem irgendwie einen Beitrag, wo wir eine Familie oder quasi, glaube ich, ein Paar begleitet haben, die auf einer Segeljacht arbeiten und von da aus, also wirklich vom Mittelmeer aus, ihr Unternehmen in Hamburg steuern. Das war auch eine Art Agentur. Mhm. Deswegen habe ich immer so das Gefühl, das sind sehr oft Leute, die in diesen Bereichen arbeiten. Und, aber noch ein zweiter Punkt, auch sehr oft Leute, die noch keine Familien haben, also wo einfach noch keine Kinder da sind, bei denen es halt nicht so einfach ist, zu sagen, okay, mit denen wohne ich jetzt einmal einfach 50 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, weil wenn die irgendwann mal in den Kindergarten oder in die Schule müssen, dann wird's halt dann schon ein bisschen schwierig. Mhm. War das da auch so?
Ja, das Witzige ist, eine unserer Protagonistinnen war schwanger zu dem Zeitpunkt, also sogar hochschwanger. Also das Kind müsste jetzt vielleicht sogar schon da sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die da mit ihrem Mann zusammen hingegangen und macht da mehr oder weniger fast die ganze Schwangerschaft durch und will vielleicht sogar auch noch länger bleiben, also auch wenn das Kind da ist. Und da bin ich dann auch mal gespannt, was sie dann berichtet, wie das ist, mit so einem Kind auf einem Schloss zu leben, mit so einem Neugeborenen. Ansonsten waren es auch teilweise Alleinstehende oder auch wirklich Paare. Also der Unternehmensberater aus Berlin zum Beispiel war mit seiner Freundin dort. Also die haben zusammen gesagt, okay, wir gehen da jetzt zusammen aufs Schloss.
Wie kann man sich den Alltag dann da vorstellen? Also hat da wirklich so jeder, sage ich mal, so seine eigene Wohnung, seinen eigenen getrennten Bereich? Ist das so eine Art, böse gesprochen, Gemeinschaftsraum oder sowas in der Richtung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also jeder hat sein eigenes Zimmer. Das ist auch der einzige Rückzugsort, den sie dort haben, also für sich. Ich würde jetzt mal sagen, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter vielleicht maximal. Und den kann man sich einrichten, wie man möchte. Ich glaube, Bett, Schreibtisch, Schrank waren schon drin und dann halt noch dekorieren. Ansonsten ist alles Gemeinschaft. Also Küche, Essen, Arbeiten, Klavierzimmer gab es noch, Yogazimmer, das teilen sich die Bewohner alles. Genau.
Aber also wenn wir jetzt von Schloss reden, reden wir dann noch so von barocken Einrichtungen, also so wirklich so mit Vertäfelungen und so weiter, oder ist das ein bisschen moderner, weil ich, um ehrlich zu sein, ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten, es klingt jetzt schon ein bisschen so, als ob das jetzt nicht so, sage ich mal, da, wo irgendwie König Ludwig wohnt, sowas in der Richtung ist schon ein bisschen moderner, oder?
Also es war jetzt nicht das Schloss Neuschwanstein und auch nicht Schloss Nymphenburg, also Gold und Barock und sonst habe ich da jetzt nicht gesehen. Das Schloss ist schon 500 Jahre alt und stand jetzt auch lange Zeit leer, wurde zuletzt als Seniorenheim genutzt. Also in seiner eigentlichen Form als Schloss wird das schon seit längerem nicht mehr genutzt, aber ist wie gesagt jetzt seit ein paar Jahren leer und das sieht man auch an manchen Stellen, also gerade zum Beispiel bei den Coworking Spaces, die sind alle sehr, sehr einfach, sage ich mal, eingerichtet. Also es sind dort Schreibtische drin, Bürostühle, alles komplett neu, aber die Wände sind alle mehr oder weniger so belassen, wie sie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren halt, in dem Zustand sie halt waren, genau. Also es ist schon so, modern trifft wirklich Mittelalter. Man hat dann auch irgendwo ein paar Fliegen rumliegen auf dem Boden, also es ist schon ein bisschen rustikal, ja.
Was herrscht da für eine Atmosphäre?
Die war eigentlich ziemlich ruhig. Also ich weiß nicht, ob es an dem Tag lag, an dem ich da war, aber es hat jeder einfach so sein Ding gemacht. Es war jetzt auch keine Hektik oder sonst irgendwas, sondern jeder hat so vor sich hingearbeitet. Es gibt auch so wirklich super viele Coworking-Räume. Also ich glaube, die haben da 3 oder 4 verschiedene Coworking-Spaces. Da ist genug Platz. Jeder kann sich mehr oder weniger alleine irgendwo hinsetzen, hat da seine Ruhe. Und ja, auch außenrum, also ich glaube, ich habe da auch fast keinen anderen Menschen gesehen. Das liegt, wie gesagt, in Blumenfeld, ist auch ein super kleiner Ort. Eine Kirche ist direkt nebenan, also es war super idyllisch und extrem ruhig, ja.
Müssen die sich denn dann auch um das Schloss kümmern?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob die eine Putzfrau haben. Da bin ich tatsächlich überfragt. Aber klar, ich meine, die machen da ihr Ding. Jeder kocht und räumt danach auch selber auf. Und
das klingt, klingt so ein bisschen danach, als ob sie sich auch so ein bisschen drum kümmern müssen. Keine Ahnung, Laub weggefegt werden müssen. So das, was man halt auch da machen muss. Aber andere Frage, kannten die sich eigentlich vorher schon alle oder sind die irgendwie bunt zusammengewürfelt? Weil das ist ja auch, also ich meine, das muss man ja schon auch irgendwie ein bisschen mögen, da jetzt, sage ich mal, mit 20 fremden Menschen zusammenzuwohnen. Ich meine, so romantisch es auch klingt auf einem Schloss, da sieht man sich dann ja vermutlich doch auch öfter mal. Und so wie es klingt, ist da jetzt nicht so viel drumrum, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe die Schnauze voll und gehe mal, weiß ich nicht, zum Nachbarn oder sowas. Klingt auch ein bisschen, als ob es da hin und wieder mal knatscht.
Also die kannten sich, soweit ich weiß, nicht. Wie gesagt, das ist ein Projekt, da kann man sich einfach drauf bewerben und dann werden halt 20 ausgewählt. Und da die auch aus allen möglichen Ecken Deutschlands kommen, kannten die sich sicher nicht. Und ja, sie haben auch gesagt, einige haben auch gesagt, dass man hin und wieder auch echt mal so ein bisschen Abstand braucht. Also die eine meinte, man muss dann auch mal einfach eine Runde ums Schloss gehen, um mal kurz wieder einen freien Kopf zu bekommen. Die andere fährt dann irgendwie am Wochenende nach Hause, weil sie dann auch mal wieder irgendwie was anderes sehen will als das Schloss. Und viele haben mal gesagt, man muss auch mal raus aus den Schlossmauern. Also man muss die auch mal ein bisschen durchbrechen und man hat auch zum Beispiel kein Internet im Schloss, also kein mobiles Internet. Es gibt WLAN, aber du hast kein LTE, gibt's da nicht.
Wow, krass. Du meintest gerade, die sind ausgewählt worden. Gab es da so viele Bewerber dafür?
Wie viele Bewerber es gab, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist ein Projekt, das es an vielen oder mehreren Orten in Deutschland gibt. Und auch in welchen Kriterien jetzt ausgewählt wurden, weiß ich nicht genau.
Okay, krass.
Aber wer Interesse hat, kann sich da bestimmt für die nächste Runde bewerben. Also es ist, wie gesagt, in mehreren Städten. Und das Ziel ist, einfach das Land wieder attraktiver zu machen, wieder zu besiedeln.
Verstehe.
Da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Also es geht denen auch wirklich darum, dass die auch angenommen werden von den Leuten, die in dem Ort wohnen. Und die haben auch dort gesagt, dass die da echt super willkommen wurden. Die Leute kommen vorbei, bringen irgendwie Essen, Marmeladen oder sonstiges und sind da wirklich froh, dass da irgendwie wieder frischer Wind reinkommt.
Also das Projekt selber ist dann quasi von dem Ort selber eine Initiative gewesen, aber wenn es Deutsch oder ist das ein Deutsch oder was steckt da dahinter?
Nee, das ist nicht von dem Ort. Der Ort hat sich halt angeboten, beziehungsweise der Bürgermeister hat das, glaube ich, unterstützt, dass die dort halt hinkommen, weil das Schloss sich eben halt angeboten hat als Ort. Aber wie gesagt, es gibt es auch in anderen Städten. Die suchen halt einfach nach geeigneten Orten und das ist halt meistens auf dem Land.
Okay. Wie lange gibt's die schon in dem Schloss oder dieses Projekt in diesem Schloss?
Die sind jetzt seit Sommer da, ich glaube seit Juni, Juli. Okay. Genau, und noch bis zum Ende des Jahres, ein halbes Jahr.
Ach so, nur ein halbes Jahr? Das ist
genau,
ja gar nicht mal so lang.
Auf Probe.
Okay. Ach so. Okay.
Ja, aber wie ich ja schon gesagt hatte eingangs, dass sie es auch verlängern wollen jetzt. Also viele wollen noch länger bleiben dort.
Okay, ein halbes Jahr, okay, das lasse ich mir auch noch einreden, weil ich sage, okay, ein halbes Jahr ist nochmal eine andere Nummer, als wir irgendwie jetzt ständig dahin zu ziehen. Das klingt aber eigentlich auch, ja, klingt ganz gut. Und was sagen die jetzt dann so? Ich meine, wenn das schon seit Juli, August ist, sind die happy damit? Würden die das weitermachen?
Also mit denen ich gesprochen habe, die waren ein bisschen gemischt. Eine zum Beispiel war sich noch nicht so ganz sicher. Die hat gesagt, sie muss noch überlegen. Während, wie zum Beispiel gesagt, die schwanger ist, meinte, sie würde super gerne noch länger bleiben. Also durchwachsen.
Und das waren dann die Gründe von der einen, dass sie sich das noch eher überlegen muss?
Also die kommt aus der Nähe. Die hat gar nicht so weit weg gewohnt. Ich glaube in Stuttgart. Okay. Einfach die Umstände dort mit den Leuten und dass man halt immer doch sehr viel gemeinsam macht und wenig Rückzugsort hat.
Es klingt dann halt wahrscheinlich doch ein bisschen romantischer, als es dann in der Realität ist. Gell? Es ist halt dann natürlich, ich spiele es nämlich gerade für mich auch so selber so ein bisschen durch. Ja, im ersten Moment klingt das ja erstmal natürlich total toll. Es klingt, also was ich nämlich auch noch glaube, was glaube ich noch so ein bisschen mit dazu kommt, im Sommer ist das natürlich alles schön. Ich glaube, ich kann, also ohne es zu wissen, aber ich vermute mal, dieses Schloss klingt jetzt auch nicht so danach, als ob es so tolle Heizungen und Isolierungen Formulierungen hätte, dass es da im Winter nicht kalt wird drin. Also ich weiß es nicht, aber naja, okay, wenn es ein Seniorenheim war, muss es wahrscheinlich auch gut funktionierende Heizungen haben. Also da haben ja schon Menschen dran gewohnt. Aber es ist natürlich verständlich irgendwie, dass man auch so sagt, okay, für kurze Zeit oder es klingt erstmal schön, und sich dann erstmal so ein bisschen ausprobieren muss, ist das denn überhaupt was für mich oder ist das nichts für mich? Aber ein spannendes Projekt.
Ja, und sie sparen sich auf jeden Fall auch viel Miete, weil das kostet nur 150 Euro pro Monat.
Im also Monat?
Im Vergleich zu einer Wohnung in der Großstadt ist das nicht schlecht.
Vor allem im Vergleich zu einer Wohnung in München, wo wir beide ja wohnen. Ja. Ich glaube, dieses Thema wollen wir jetzt zwar nicht erörtern, weil ich weiß, so Mietdiskussionen in München enden eigentlich immer mit einem so, das ist schon krass, das ist einfach so krass, ja. Sie enden immer so. Also für alle, die uns außerhalb Münchens zuhören, ja, man zahlt in München sehr viel für Miete und für Wohnungen. Deswegen sind ja auch genau solche Konzepte interessant.
Genau.
Wo warst du denn noch?
Ja, vielleicht bleiben wir einfach gleich in München.
Okay.
Da habe ich nämlich auch, da habe ich auch ein Konzept mir angeguckt, und zwar Wohnen, wo andere parken. Klingt jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber dort gibt es seit 4 Jahren ein Haus auf einem Parkplatz.
Okay, also das musst du mir jetzt ein bisschen erklären. Also wenn ich mir jetzt ein Bild im Kopf malen müsste,
ja,
sehe ich jetzt einen großen Parkplatz und darauf ein Einfamilienhaus stehen, wo ich jetzt einfach sagen würde, so ist vielleicht nicht das Allerschönste, aber vielleicht auch nicht so ungewöhnlich.
Ja, fast. Es ist kein Einfamilienhaus, es ist ein Mehrfamilienhaus, und es steht auch sozusagen über dem Parkplatz, also auf Stelzen. Wir haben es auch deswegen Stelzenhaus genannt im Film, okay, weil es eben auf solchen Stelzen aufgebaut ist und drunter die Autos parken. Und der Sinn dahinter ist, die Fläche, die sonst einfach mehr oder weniger für Autos verschenkt wäre, eben doppelt zu nutzen, also mehrfach zu nutzen, und in dem Fall eben mit Wohnungen zu überbauen. Und das ist so in München relativ einzigartig, gibt es noch nicht so oft, aber hat man 2017 eben hier gemacht, ging auch super schnell. Ich glaube, die haben insgesamt nur ein Jahr, hat das alles nur gedauert, bis es stand. Und dort habe ich den Architekten getroffen, der das entworfen hat. Florian Nagler heißt der. Und habe mich dort mit ihm unterhalten und wollte wissen, ja, wie man auf so eine Idee kommt und was da die Vorteile sind. Und ja, wie schon gesagt, also Fläche, die sonst verschenkt wäre für Autos, einfach sinnvoll für Wohnungen mitzunutzen und ja, einfach in die Höhe zu bauen, mehr oder weniger.
Klingt jetzt, um ehrlich zu sein, auch jetzt mal gar nicht so ungewöhnlich, und um ehrlich zu sein, einfach, das klingt einfach nach einem coolen Baukonzept, wo ich sage, okay, ja, ich meine, viele Häuser haben auch eine Parkgarage unten drunter, aber also, so wie ich es verstehe, ist da das Haus quasi auf der Garage entstanden. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, musste das jetzt irgendwie dann für extra umgewidmet werden? Weil es ist ja eigentlich, wo ich im ersten Moment sagen würde, so, ja klar, wenn ich mal einen Parkplatz habe und da ein Haus obendrauf baue, habe ich Wohnraum.
Sicherlich wurde es umgewidmet, und es werden auch ein paar Parkplätze für die Anwohner sozusagen reserviert. Ansonsten ist die Besonderheit dort, dass direkt daneben das Dantebad ist, also ein Schwimmbad, ein sehr beliebtes, wo sozusagen auch die ganzen Schwimmbadbesucher parken können auf dem Parkplatz und auch weiterhin parken. Und genau, weil du meintest, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich persönlich zum Beispiel kenne das aus, aus dem Italienurlaub früher. wir waren früher immer in Bibione, und von da kenne ich das, da war das auch, glaube ich, ziemlich gängig, dass da, also unsere Ferienwohnung war auch genau wie dort in München über einem Parkplatz. Also unten hat man geparkt und dann ist man hochgegangen. Aber hier ist das gar nicht so, sieht man das gar nicht so häufig. Aber der Architekt zum Beispiel meinte, dass das eigentlich gar keine große Herausforderung ist. Also das Bauen an sich, also das hat sie jetzt vor keine allzu großen Herausforderungen gestellt, dass man da jetzt irgendwie, man musste halt sich ein gutes Konstrukt überlegen, dass das halt natürlich sicher ist und stabil, weil das kann man ja auch denken, so, okay, hält das, wenn das nur auf Stelzen steht, in Anführungsstrichen. Und dann war das gar kein Problem. Und da sind, sie haben auch insgesamt nur, glaube ich, ein paar Parkplätze verloren. Also sie konnten auch so gut wie alle erhalten, die vorher auch da waren. In dem Film sieht man auch Bilder, wie es vorher war und wie es jetzt aussieht. Und da sind dann jetzt eben ein paar hundert Wohnungen entstanden.
Ach, gleich ein paar hundert?
Ein paar hundert,
Das, das hat sich mir jetzt gerade noch nicht erschlossen. So groß ist das Haus also
gleich.
Das
ist sehr groß,
Okay, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, gerade so für Ballungszentren wie München natürlich, wo Wohnraum ohnehin knapp ist, schon eine ziemlich smarte Lösung, wo man sagt, okay, das ist eigentlich ein Parkplatz und da baut man jetzt so mehr oder weniger oben drauf einfach ein Wohnhaus, setzt das Ganze dann quasi nur auf Stelzen. Habe ich richtig verstanden, oder?
Genau, hat kein Erdgeschoss, also es gibt kein Erdgeschoss sozusagen, es geht im ersten Stock los. Okay. Ein Nachteil von dem ist natürlich, dass man unten keinen Raum hat, um zum Beispiel irgendwie ein Geschäft reinzumachen oder eine Apotheke oder sonstiges, was vielleicht in solchen Häusern sonst der Fall wäre. Das heißt, es ist wirklich ein reines eine reine Wohnparknutzung und man hat kein Leben, keine Dienstleister.
Verstehe.
Vorteil ist allerdings auch, dass man sich eben, wie du schon angesprochen hast, die Tiefgarage spart, weil genau das ist das, was normalerweise auch wahnsinnig viel Geld kostet, so eine Tiefgarage auszuheben, Keller und alles. Das fällt da jetzt weg. Aber man hat dafür zum Beispiel auch keinen Garten.
Naja, den habe ich jetzt auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also, das ist so, wo ich sage, ja, den habe ich in wenigen Wohnungen jetzt hier müssen. Aber sind die dann vom Preis her eigentlich irgendwie günstiger oder ist das
eigentlich das sind auf jeden Fall günstigere Wohnungen. Also die wurden auch gezielt dafür gebaut, also für
okay, also dass man sie günstigere anbieten kann dann auch.
Genau, das sind auf jeden Fall günstige Wohnungen.
Okay.
Ich habe auch einen Bewohner besucht, der hat mir auch die Wohnung gezeigt, sieht man auch im Film, wie es da aussieht. Er zahlt 640 Euro, was für München auch relativ gut ist.
Für wie viel Quadratmeter?
Für 50 Quadratmeter.
Okay, das ist in München wirklich ein sehr guter Preis. Also 640 Euro für 50 Quadratmeter ist in München ein Schnäppchen, würde ich fast sagen, um ehrlich zu sein. Also ich glaube nicht, dass das sonst irgendwo zu bekommen ist.
Ja, also es ist von der Genossenschaft, von daher
Okay, der verstehe. Preis.
Wir haben auch einen Blick nach unten geworfen, also quasi aus der Wohnung und haben uns das mal so angeguckt und haben auch natürlich den Bewohner gefragt, wie es da so ist zu leben, weil wenn man jetzt über einem Parkplatz wohnt, denkt man vielleicht im ersten Moment, okay, Abgase, laut, ständig Autos, die kommen und fahren alles direkt unter einem, ja, mehr oder weniger.
Ja, stimmt.
Und er meinte, eigentlich ist das nur im Sommer ein Problem, in Anführungsstrichen, wenn man halt die Fenster offen hat, wenn man halt gekippt hat, hört man es, aber ansonsten meint er, ist es kein ist es nicht anders. Und noch ein weiterer Vorteil, der Keller, da es ja keinen Keller gibt, ist quasi auf derselben Ebene wie die Wohnungen.
Ah, okay. Also genau, das heißt quasi, die haben so die Abstellräume dann einfach quasi, also das klassische Kellerabteil auf derselben Etage
oder
zumindest
genau.
In den Etagen drin. Okay. Richtig. Klingt eigentlich nach einem sehr vernünftigen und sehr, sehr gutem Konzept. Warum wird das nicht häufiger gemacht?
Das ist eine gute Frage. es wird jetzt mehr gemacht. Also zum Beispiel jetzt in München steht gerade das zweite vom gleichen Architekten und zwar auch nur ein paar hundert Meter weiter. Also auf der anderen Seite von dem Schwimmbad mehr oder weniger sind wir auch noch hingefahren. Und da entsteht sogar ein noch größeres Haus mit noch mehr Parkplätzen und noch mehr Wohnungen. Und da ist dann wird nicht nur unter dem Haus geparkt, sondern auch im Innenhof. Also wenn du sozusagen dann von innen nach unten guckst in den Hof, stehen da halt auch Autos. Aber es kann halt eben, wo bisher nur Parkplätze waren, auch jetzt Menschen wohnen. Und wie du schon gesagt hast, gerade in der Großstadt, wo halt wirklich es wenig Platz gibt, noch zu bauen. Auch auf Park-and-Ride-Flächen zum Beispiel oder Supermarkt-Parkplätzen, die ja meistens riesig sind. Für
sowas bietet
sich das halt sehr gut an.
Ja, stimmt. Eigentlich ein gutes Konzept. Wird das mehr und mehr werden?
Du meinst
in unseren Städten?
Stelzenhäuser oder allgemein?
Generell, so sage ich mal, so Wohnkonzepte. Also ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, wie sehen, so sage ich mal, so die Städte dann auch in Zukunft aus? Wachsen die einfach weiter nach außen oder wird man da auch Konzepte brauchen, um genau sowas zu richten, um auch Häuser bauen neu zu denken?
Ich denke auf jeden Fall eine Mischung. Also wir haben ja auch mit einem Trendforscher gesprochen, Ulrich Köhler, der forscht eben an allen möglichen Themen, die in Zukunft so auf uns zukommen, unter anderem eben auch am Wohnen. Und der meinte auch, dass zum Beispiel Wohnen und Arbeiten in Zukunft, also dass die Leute viel weniger pendeln wollen und auch viel weniger lange Wege haben wollen in die Arbeit. Also es wird alles mehr so rückt alles ein bisschen mehr zusammen. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass man nicht nur Wohnviertel hat, also dass man nicht nur, sag ich mal, Siedlungen hat, wo Menschen wohnen, aber da findet keine Arbeit statt oder kann man nicht einkaufen gehen. Also das ist auch ganz wichtig, dass das alles immer gemischt ist.
Kann ich sogar gut nachvollziehen, sage ich dir ganz ehrlich. Also jetzt angefangen hast, ja, die Leute wollen immer weniger pendeln. Ja, also das ist so einer dieser Effekte dieses Homeoffice-Arbeitens. Jetzt bin ich hin und wieder mal wieder, also zur Erklärung, ich wohne in der Innenstadt. Unsere Redaktion von Galileo ist nicht außerhalb, aber ist in Unterföhring. Also ich bin quasi so mit der S-Bahn im Normalfall von Tür zu Tür, ja, bin ich jeden Tag in etwa in einer Richtung 40 Minuten unterwegs. Das ist absolut machbar. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die pendeln viel mehr und die stehen auch noch viel länger im Stau und es gibt noch viel mehr. Aber man hat sich halt tatsächlich in diesen fast schon 2 Jahren jetzt bald, oder sind es 1,5 Jahre, ich weiß es gar nicht, schon ein bisschen daran gewöhnt, wie praktisch es ist, wenn man einfach früh morgens nicht diese 40 Minuten fahren muss und vor allem, wenn man sie auch abends nicht nach Hause fahren muss. Also das ist schon auch Luxus, weil man gewinnt dadurch Zeit. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man irgendwie auch sagt, naja, in Zukunft wird das vielleicht den Menschen immer mehr wichtiger sein. Ja. Entweder am Schloss, wie wir gerade gehört haben, oder in der Stadt. Was sind denn noch für Konzepte eigentlich untergekommen?
Noch 2 sehr interessante. Zum einen war ich in Heidelberg und habe dort Studenten besucht, die dort ihr eigenes Wohnheim bauen.
Okay,
genau.
Das klingt nach einem Traum für Studenten.
Klingt nach einem Traum, ist aber auch mega viel Arbeit, weil sie das alles komplett selber machen. Also das ist das Besondere. Sie haben da niemanden engagiert dafür, sondern die machen das alles selber von der Planung über, bis zum Bau, mehr oder weniger, stemmen die das alles selber. Das ist eine Gruppe von 30 Studenten und ja, die haben einfach gesagt, okay, nee, uns ist das hier zu teuer, WGs sind zu teuer. Und deswegen wollen wir günstigen Wohnraum für Studenten, Auszubildende selber schaffen.
Sind es wenigstens Architekturstudenten?
Nein, die sind alle.
Okay, alles klar. Ja, aber wie bauen die denn das? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt, also wenn du mich jetzt fragen würdest, bauen wir mal ein Haus. Ja, ich würde vielleicht irgendwie was zusammenbekommen, aber wohnen wollen würde ich darin höchstwahrscheinlich nicht.
Das Haus vom Nikolaus könntest du auch zeigen.
Ja, genau.
also die haben natürlich da schon sich länger Gedanken gemacht und nicht von heute auf morgen. Genau, und der Neubau steht auch schon. Ich war da, wie gesagt, dort und durfte den besichtigen. Und im Anfang nächsten Jahres ist auch schon der Einzug. Also da ziehen auch schon die ersten Studenten ein. Und ihnen ging es halt vor allem auch darum, dass sie zum einen flexiblen Wohnraum schaffen. Mhm. Also dass man sozusagen flexibel wohnt und nicht so in so festgefahrenen, vorgefertigten Zimmern, Studentenzimmern, wie man es so aus Studentenwohnheimen kennt.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also ich meine, Wände braucht's ja noch für ein Haus.
Wände gibt's, aber, und das ist die Besonderheit, die sind verschiebbar.
Okay.
Also die lassen sich verschieben und individuell anpassen. Das sieht so aus, eine Wohnung besteht aus 4 Zimmer, also 4 Menschen können dort drin wohnen.
Ja.
Und jedes Zimmer hat entweder 7 Quadratmeter oder 14 Quadratmeter.
Mhm, mh.
Das heißt, im Grundzustand, wenn du einziehst, hat dein Zimmer 14 Quadratmeter. Mhm. Wenn du sagst, okay, mir ist jetzt meine Privatsphäre nicht so wichtig, ich setze lieber auf Gemeinschaft, dann verkleinerst du das Zimmer einfach um 7 Quadratmeter und hast nur noch 7 für dich und der Rest steht der Gemeinschaft zur Verfügung. Und das funktioniert durch solche rausnehmbaren Holzwände und die lassen sich innerhalb von ein paar Minuten, eine halbe Stunde umsetzen, verschieben. Ja.
Okay, aber sie wohnen noch nicht da, gell? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich von mir selber ausgehe und gerade bei solchen Aktionen, man kann da schnell was rausnehmen oder Wände irgendwie raustun. Und das ist halt mehr als ein, ich drücke auf den Knopf oder ich drücke einfach, damit es rausgeht. Es wäre bei mir diese Überwindung, es wirklich zu machen, schon ziemlich hoch. Also ich hab das Gefühl, würde ich das machen, würde diese Wände entweder immer drin sein oder nie.
Drücken kann man leider nicht.
Okay.
Also man muss schon ein bisschen handwerklich
rangehen.
Rangehen, genau.
Ja, verstehe.
Also, aber wie gesagt, sie haben es mir so erklärt, dass es wirklich sehr einfach sein soll. Und wie gesagt, die sind noch nicht fertig. Der Grundbau stand. Die Einrichtung haben sie mir auch gezeigt. Also jedes Zimmer hat die gleiche Einrichtung. Die haben sie auch komplett selber gebaut. Also die Möbel.
Ach so, die Einrichtung ist dann quasi auch mit dabei. Also das ist gar nicht,
dass ich da meine eigene. Ist mit dabei. Okay, Schrank, Bett, ja. Schreibtisch ist mit drin. Und die haben sie, wie gesagt, alle in ihrer Werkstatt selbst gebaut. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum halt sie so viel selber machen und warum es auch, sag ich mal, ein bisschen günstiger ist. Und ja, der Rest von der Wohnung ist Gemeinschaft. Also Küche, Badezimmer, Flur ist alles für die WG da.
Aber für mich nochmal zum Verständnis. Also ein so ein Wohnbereich ist dann für vier Leute gedacht und da kann dann jeder sein eigenes Zimmer machen und wenn nicht, wird das ein gemeinsamer Wohnbereich. Ich verstehe es noch nicht so ganz.
Genau, also im Prinzip, wenn die Fläche, die du dann hergibst von deinem Zimmer, die kann dann von allen genutzt werden, weil die ist dann sozusagen mit in der WG integriert. Es gibt einen Eingangsbereich, der Flur, der ist, ja. Da können alle sich aufhalten, Küchentisch, was weiß ich.
Ja.
Und wenn du dann halt dein Zimmer noch kleiner machst, dann ist da nochmal 7 Quadratmeter, die alle mitnutzen können.
Und was ist da sonst? Also wenn ich das nicht freigebe?
Dann ist es da dein Zimmer. Dann ist die Tür so, dass man da halt nicht rein kann.
Ach so, okay. Und wenn ich einfach die Wand dann mehr oder weniger wegtue, dann kann jeder neben meinem Bett stehen oder dann ist das einfach so frei zugänglich.
Genau, das ist so eine rechteckige Grundform vom Zimmer, ja. Und die kannst du dann eben halbieren zu einem Würfel, mehr oder weniger. Mhm. Und dann ist der andere Würfel ist dann für alle da.
Ja, spannend. Okay, muss man auch. Ja, ich sag, ja, ich bin, man hört es wahrscheinlich schon ein bisschen bei mir raus. Ich bin jemand, ich mag es sehr gerne, mal ein bisschen Ruhe für mich zu halten. Ich bin nicht so der WG-Typ, der rund um die Uhr quasi Gesellschaft braucht. Ich sag's ganz ehrlich, ja, ich genieße manchmal Zeit für mich selbst zu haben. Und ich genieße es auch manchmal einfach, einen Abend alleine auf der Couch zu sitzen und niemanden zu hören und zu sehen. Aber ich weiß, das ist für jeden Menschen anders. Aber deswegen fremdele ich gerade etwas mit diesem Konzept. Muss ich tatsächlich zugeben.
Nein, ich bin auch so. Ich habe auch immer alleine gewohnt. Ich habe auch nie in der WG gelebt. Auch in meinem Studentenwohnheim immer alleine und jetzt auch immer allein. Aber das ist eben nicht das, worauf die setzen. Also die setzen wirklich auf Gemeinschaft.
Und es hat ja auch definitiv seine Vorteile. Ich meine, gerade in dem Bereich, wenn man irgendwie in eine neue Stadt zieht, man lernt sich ja dann auch recht schnell. Auch recht gut wahrscheinlich, ja, kennen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das sind Studenten, das sind Azubis. Klar. Die sind alle noch jung, haben keine Berührungsängste. Und von daher ist es eigentlich ideal, um halt auch sehr schnell Anschluss zu finden in einer fremden Stadt, in der man halt noch niemanden kennt.
Mit jung und keinen Berührungsängsten geht das schnell, gell?
Ja, genau. Und es ist auch noch günstiger als okay. Im Vergleich. Also 310 Euro kostet da ein Zimmer. Und im Durchschnitt ist es in Heidelberg, liegt so bei 400, 450 so um den Dreh. Also
Heidelberg ist, glaube ich, auch eine teure Stadt, gell, was ich so irgendwie so mitbekommen habe, irgendwie, weil da recht viele Studenten und ich glaube, ja. Wohnraum ist da auch recht begehrt.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch, glaube ich, eine ziemlich renommierte Medizin-Uni.
Genau.
Also auf jeden Fall eine gute Alternative.
Ja, spannendes Projekt von diesem Studentenwohnheim. Aber sag mal, in welchem Maßstab ist das denn? Also wie viele Wohneinheiten oder für wie viele Studenten ist das denn dann so gedacht, wenn das Haus mal irgendwie fertig ist?
Einziehen können 200 Studenten und eben wie gesagt auch Azubis. Also es ist nicht ein reines Studentenwohnheim. Mhm. Und 46 Wohnungen gibt es dort.
Okay, ziemlich spannend. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, du hast noch zwei Wohnkonzepte gesehen. Jetzt haben wir über dieses gesprochen. Ja. Fehlt, glaube ich, noch eins. Kann das sein?
Eins fehlt noch. Das dürfte dir vielleicht ein bisschen besser gefallen, weil
jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du ja schon ein bisschen rausgefunden, was so mein Geschmack ist. Ich habe es ja schon eingeleitet mit dem Haus am See. Jetzt habe ich mich auch geoutet, dass ich auch gerne mal ein bisschen Zeit für mich brauche. Dem Schloss wäre ich auch nicht abgetan, aber nicht so in der Form. Ja, ich oute mich heute hier so, glaube ich, ein bisschen so, was so mein Wohntraum wäre. Aber ja, ich bin gespannt.
Also wenn du dein eigenes Reich haben möchtest und nicht so gerne teilst, dann wäre vielleicht ein Tiny House was für dich.
Oh ja, Ja, hast du mir. Da hast du mich tatsächlich schon. Das ist ja, also klar, kennt jeder. Jeder kennt doch inzwischen, glaube ich, diese ganze Fernsehserien, wo so viel über diese sehr teilweise coolen Tiny-Häuser berichtet werden. Und das sieht doch immer so schön aus. Sehen wir uns doch ganz ehrlich. Da steht so ein richtig cooles Wohnhaus irgendwo in einer super geilen Landschaft. Und du denkst dir, wow, du wachst da auf in der Früh und blickst, weiß ich nicht, auf einen See mit einer herrlichen Landschaft und die Vögel zwitschern. Das ist schon auch, im Fernsehen sieht das immer ganz schön aus. Gut, dass wir auch Fernsehen machen. Wie war es denn in der Realität?
Ja, kommt dem schon relativ nah. See gab es leider keinen. Aber ja, es war eine schöne Aussicht. Ich war in Glonn, das ist in der Nähe von München, so eine Dreiviertelstunde ungefähr entfernt. Mehr oder weniger Land und habe dort ein Pärchen besucht, Vera und Peter, die sich dort ein Tiny House aufgestellt haben.
Peter mögen Tiny Houses. Ja.
Dein Namensvetter. Genau, und sind halt in dem Ort natürlich auch ein absoluter Hingucker. Also die Leute sind super neugierig, die da vorbeikommen. Was ist das? Also sowas gibt's hier noch nicht. Sieht irgendwie außergewöhnlich aus. Ist auch direkt an einer Hauptstraße.
Okay.
Was dazu führt, dass auch Leute vorbeikommen und fragen, ob das ein Imbiss ist, ob es hier Brotzeit gibt, ob es hier Kuchen gibt. Ja, ob es hier Kaffee und Kuchen gibt. Also die hatten
aber wie sieht das denn aus? Ist das dann eher so ein Container-Ding oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Man kann sich eigentlich vorstellen wie so ein Mobile Home am Campingplatz.
Ah, okay.
Also so ein flaches Haus, natürlich kein Obergeschoss, sondern wirklich nur einstöckig mit einem flachen Dach.
Ja.
Also wie so ein Bungalow mehr oder weniger, genau.
Und wie groß circa, so ein Meter mal Meter circa?
Also es ist schon ein relativ großes Tiny House. Sie nennen es auch ganz gerne Mini-Haus, weil es nicht super tiny ist. Also wir leben jetzt nicht auf 20 Quadratmetern, auf 50. Was ja immer noch mehr ist als viele Wohnungen in München. Von daher ist es schon ein großzügiges Tiny House. Aber trotzdem alles im Miniaturformat.
Was macht denn dann ein Tiny House eigentlich aus? Ich meine, jetzt 50 Quadratmeter, da gibt's ja, sag ich mal, das kann tatsächlich auch schon ein kleiner Bungalow oder so sein.
Ja. Also zum einen natürlich, dass es jetzt nicht kein fest fix gebautes Haus ist wie jedes andere. Also das ist jetzt nicht aus Beton und Stahl, sondern aus Holz komplett. Mhm. Also die haben das komplett aus Holz gebaut, in zwei Teilen. Also der Peter, der ist auch selber Zimmerer, das heißt, er hat auch selber mitgearbeitet.
Ja.
Und das haben sie in zwei Teilen aufgebaut, hintransportiert zu dem Grundstück und dann dort zusammengesteckt, mehr oder weniger. Also das war eine Arbeit von einem Tag, glaube ich. Das aufbauen, ja.
Okay.
Also das ist schon ein Unterschied. Sie brauchen natürlich trotzdem einen Anschluss irgendwie an Strom und an Abwasser und so weiter. Das ist ganz klar. Da gibt's auch sehr viele Vorschriften. Aber es lässt sich auch innerhalb von einem Tag wieder abbauen und ist transportabel.
Hast du sie denn mal gefragt, warum die sich denn eigentlich dann auch für ein Tiny House entschieden haben und warum sie nicht einfach ein normales Haus gebaut haben?
Ja, habe ich gefragt. Zum einen sind sie ja noch sehr jung und ich sag mal sehr jung, sich gleich ein Haus zu kaufen, ist natürlich schon ein Schritt, vor allem wenn man noch nicht seit 10 Jahren zusammen und verheiratet ist.
Okay.
Deswegen wollten sie lieber was erstmal, um das so, sag ich mal, zu testen.
Ja,
und das ist jetzt erstmal so auf die nächsten 10 Jahre ausgelegt, weil so lange geht der Pachtvertrag auf dem Grundstück, auf dem sie jetzt stehen, der ist von dem Supermarkt.
Okay.
Der hat quasi das Grundstück verpachtet und da können sie jetzt 10 Jahre bleiben und dann können sie gucken. Entweder es wird verlängert oder sie sagen, okay, nee, wir bauen das wieder ab und holen uns ein eigenes Haus. Es ist mehr oder weniger so ein Eigenheim auf Probe, ja.
Hört sich eigentlich ziemlich schön an.
Ja, den beiden gefällt es da auch sehr, sehr gut. Also sie haben auch gesagt, sie würden momentan um keinen Preis gegen eine Wohnung tauschen, weil sie es einfach so individuell einrichten konnten, bauen konnten, wie sie halt wollten nach ihren Vorstellungen. Und sie haben auch in dem Haus wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also die haben von einem Flur über Wohnzimmer, einer offenen Küche mit so einer coolen amerikanischen Kochinsel, über eine Essecke, Schlafzimmer, Badezimmer und jetzt kommen die Highlights. Selbst das passt in ein Tiny House. Eine Abstellkammer und ein Büro
gibt's
auch noch. Ja.
Okay. Ist mehr als in mancher Münchner Wohnung. Genau. Jetzt können Sie okay, aber auf 50 Quadratmeter lasse ich mir das einreden. Also klar, das lässt sich irgendwie machen. Ja, aber spannend. Also finde ich ganz schön. Und vor allem, für mich scheint es gerade so, also der große Vorteil ist, dass es halt, es hört sich jetzt auch nicht so teuer an. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir betrachten das wie eine Art auf Probe und wir kaufen auch nicht das Grundstück, sondern das ist quasi so ein bisschen, weiß ich nicht, auf Pacht. Mhm. Hast du gefragt, was das gekostet hat?
Ja, auf jeden Fall. 100.000 Euro haben sie dafür gezahlt.
Okay.
Was jetzt erstmal für so eine Investition relativ wenig ist, weil ja, Wohnungen in Städten zahlst du ja, ein bisschen mehr.
Vielfaches.
Genau. Vielfaches. Und ich meine, wie gesagt, sie können es ja theoretisch auch danach verkaufen. Sie haben jetzt auch, bauen jetzt auch gerade noch weitere Tiny Häuser, weil das so gut ankam bei anderen Leuten, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen auch eins und jetzt bauen sie halt für andere auch noch schon Tiny Häuser.
Sind Tiny Häuser nicht eigentlich, also es ist immer so ein bisschen, ich habe noch nicht so eine klare Linie gefunden, wie man Tiny Häuser eigentlich am besten betrachtet, weil oftmals hat man ja genauso diese Vorstellung, das ist so eine Art Zweithäuser, die sich viele Leute, sage ich mal, zulegen. Aber in dem Fall klingt es ja auch ein bisschen so, also das ist wirklich deren Haupthaus auch. Also das da wohnen und leben die und das ist ihr Lebensmittelpunkt.
Genau, richtig. Die haben ihre Wohnung aufgegeben. Erstmal alles aussortiert, was sie nicht brauchen, weil es passt natürlich nicht so viel rein. Mhm. Leben da jetzt, genau, ist ihr Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt.
Fehlt ihnen was?
Platz für Gäste. Also sie haben sich noch ein kleines Gartenhäuschen nebenan gebaut mit einer kleinen Werkstatt drin und dann steckt noch so ein Hänger, so ein kleiner Campinghänger mit drin, in dem können auch Gäste übernachten. Da meinten sie, ja gut, so viel Platz gibt's halt dann nicht, dass da jetzt irgendwie, dass sie große Partys schmeißen können oder eine Menge Leute übernachten lassen. Aber ansonsten fehlt ihnen, soweit ich mich erinnere, eigentlich nichts.
Hört sich eigentlich sehr, sehr schön an. Weißt du zufällig eigentlich, also bei Tiny Houses, kann das jeder überall einfach hinstellen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich pachte hier irgendwo, keine Ahnung, ein Feld, eine Wiese und da stelle ich mein Tiny House hin, darf ich das in Deutschland?
Ja, also wie gesagt, ganz so einfach ist es nicht. Also da gibt es schon, gelten genau die gleichen Bauvorschriften wie für Häuser auch.
Ah, okay.
Und man muss, wie gesagt, einen Stromanschluss haben, Abwasseranschluss und so weiter. Also da gelten die gleichen Landesbauvorschriften wie auch für Häuslebauer.
Verdammt, mein Traum ist jetzt doch ein bisschen wieder kaputt geworden. Ich hatte schon so die leichte Hoffnung, ich spaziere hier einfach mal irgendwo, weiß ich nicht, durch die Landschaft und dann sehe ich da ein schönes Plätzchen und kämpfe um diesen Platz und stelle mir einfach ein Tiny House drauf. Ganz so einfach wird's vermutlich nicht. Ah, schade. Okay. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann. Und damit hast du mich jetzt auch überzeugt. Gesagt, okay, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Was wäre denn deine Traumwohnvorstellung?
Von den Vieren jetzt?
Generell.
Also ich bin, glaube ich, schon eher so ein Wohnungsmensch. Also ich glaube, ganzes Haus, damit wäre ich überfordert. Also viel zu viel Platz, den man putzen muss. Deswegen, ja, stimmt. Wohnung reicht vollkommen für mich. Irgendwas, wo man schon relativ zentral ist, wo man schnell von A nach B kommt, wo man aber auch ein bisschen seine Ruhe hat und auch sehr gerne wie du alleine.
Ja, und ich glaube, um ehrlich zu sein, ist so mein Gefühl, ich glaube, damit stehen wir auch gar nicht so alleine da. Ich glaube auch vor allem, weil du es auch gerade angesprochen hast, so es muss gar nicht so groß sein. Ich glaube, vielleicht ist es einfach nur so ein Gefühl, aber ich habe so das Gefühl, der Trend geht da generell so ein bisschen hin. Also gerade so dieser Boom der Tiny-Häuser, der da ist, man kommt so ein bisschen weg von hier. Ich habe 28 Schlafzimmer und 18 Bäder und sonst irgendwas. Ja, ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Muss man ja auch nicht haben.
Ja.
Und Möglichkeiten gibt's ja genug. Sehr, sehr spannend. Ich träume jetzt ein bisschen von meinem Tiny House. Vielleicht gelingt es mir irgendwann. Ja. Sage aber Alessandro dir schon mal vielen Dank für deine Erzählungen und für deine Berichte.
Ja, danke auch.
Sehr, sehr spannend.
Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.
Und den Film vom Alessandro gibt's am 11.11. zu sehen. Das ist diese Woche Donnerstag. Und wer es bis dahin nicht geschafft hat, der kann ihn sich natürlich online anschauen. Ich stelle, nachdem er ausgestrahlt wurde, auch noch den Link hier in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.